Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauts genau abgetaucht, dem ergründenden Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ihr habt es schon gelesen, heute geht es um eine Frage, die schon ein bisschen polemischer formuliert wurde. Und ihr werdet euch jetzt zu Recht wundern, Moment mal, warum behandelst du denn so eine Frage, die zum einen halt wie gesagt sehr polemisch ist, zum anderen von zig YouTubern bereits rauf und runter behandelt wurde. Allerdings ist mir sehr stark aufgefallen, dass dieses Thema von eben besagten YouTubern oft sehr einseitig dargestellt wird, sehr, sehr einseitig thematisiert wird und wichtige Grundsätze, die hier eigentlich im Bewusstsein sein sollten, in den meisten Fällen bedauernswerterweise sehr, sehr stark vernachlässigt werden und dann bei den Zuschauenden den Rückschluss zulassen, dass man sehr, sehr simpel mit dem Finger auf eine konkrete Pokémon-Institution zeigen kann und sagen kann, da, die sind das Problem, die sind schuld. Wohingegen in der Realität dieses Problem, warum die Pokémon-Spiele scheinbar schlechter werden, in einem sehr, sehr viel größeren und umfassenden Rahmen stattfinden. Ist die Antwort auf all das wirklich darauf zurückzuführen, dass sich Game Freak keine Mühe mehr gibt? Oder steckt sehr viel mehr dahinter? In dieser Miauts genau abgetaucht Folge reden wir über ein Phänomen, das sehr, sehr flächendeckend zu betrachten ist. Videospiele, die einst mit Liebe und Sorgfalt entwickelt wurden, fühlen sich heute oft seelenlos und unausgereift an.
Pokémon-Spiele waren nie hübsch. Das ist nicht meine Meinung, sondern ein Statement, dem sich Game Freak durchaus selber bewusst ist.
Und bei Filmen ist es oft ganz gleich. Filme, die uns früher begeistert haben, erscheinen heute nur noch als austauschbare Blockbuster ohne Herz.
Marvel-Filme, gibt's die eigentlich noch?
Besonders die großen Franchise wie Marvel, Star Wars, Assassin's Creed, Call of Duty haben alle oft mit sehr ähnlichen Problemen zu kämpfen. Sie wirken oft sehr, sehr hektisch produziert, unfertig veröffentlicht und stärker auf maximalen Gewinn als auf das bestmögliche Produkt ausgerichtet. Doch woran liegt das?
War früher wirklich alles besser?
Viele Leute sagen dann, das ist doch klar, früher war einfach alles besser. Aber so einfach ist das nicht. Dass sich Produktionsstrukturen verändern, dass sich Erwartungen an Medien verändern und wandeln, ist ein ganz normaler Prozess, der schon immer so war. Doch wenn wir uns an Pokémon exemplarisch einmal anschauen, wie es sein kann, dass ein großes Multimedia-Franchise, im Fall von Pokémon sogar das größte Multimedia-Franchise der Welt, darunter leidet, kommen wir nicht um die größere Frage herum. Was passiert genau eigentlich mit kreativen Produkten, wenn wirtschaftliche Interessen immer stärker in den Vordergrund rücken? Lasst uns heute in dieser Episode von Miauts genau abgetaucht einen etwas anderen Blick auf das Pokémon-Franchise wagen und uns ehrlich einmal die Frage stellen, wie es sein kann, dass die Pokémon-Spiele aus Sicht vieler Leute immer schlechter werden, wenn das Franchise doch das größte Multimedia-Franchise der Welt ist. Wenn wir über die Hauptreihe der Pokémon-Videospiele sprechen, dann sprechen wir über eine Reihe, die ursprünglich aus echter Leidenschaft entstanden ist. Satoshi Tajiri, der Erfinder von Pokémon, war seit Kindesbeinen an ein begeisterter Naturforscher, der seine frühe Kindheit sehr, sehr stark damit verbracht hat, Käfer zu sammeln. Dieses Gefühl wollte er mit der später aufkommenden Leidenschaft für Videospiele eben in ein Videospiel übertragen und so entstand ganz kurz und kompakt formuliert Pokémon. Die ersten Pokémon-Videospiele waren Herzensprojekte von einer kleinen Entwicklergruppe. Pokémon war nicht von Anfang an als Massenmarkt-Franchise geplant, sondern wuchs ganz organisch aus der Leidenschaft der Leute, die daran mitgearbeitet haben. Doch heutzutage hört man von vielen Fans sehr, sehr oft, dass Pokémon eben nicht mehr wie ein Herzensprojekt wirkt, stattdessen viel eher wie ein Produkt, das effizient produziert und profitabel vermarktet werden muss. Dem kann durchaus entgegnet werden, dass verklärende Gefühle wie Nostalgie hier eine Rolle spielen, aber zeitgleich spiegeln sich diese Dinge auch in objektiv messbaren Aspekten wider. Ganz direkt und frontal auftretende technische Bugs und Probleme nehmen immer weiter zu. Die Spielinhalte werden deutlich reduziert und im Zweifelsfall hinter DLC-Paywalls gepackt. Remakes alter Spiele der Hauptreihe, die bis zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit immer absolute Prestigeobjekte waren, bringen inzwischen nur noch bedingt und marginal einen Mehrwert gegenüber dem Originalspiel. Ich könnte noch so viele Dinge aufzählen. Das ist kein Zufall, sondern das direkte Ergebnis einer wirtschaftlichen Entwicklung, die in vielen großen Medienindustrien zu beobachten ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber Pokémon war ja schon immer ein kommerziell fokussiertes Produkt. Seit jeher. Und das ist auch an sich richtig. Doch es gibt einen wesentlichen Unterschied. Ein Produkt kann kommerziell erfolgreich sein, ohne dass jeder Aspekt dieses Produkts zwangsläufig auf maximale Gewinnoptimierung getrimmt sein muss.
Wo fängst du dir alle 150 Pokémon?
Früher war vieles im Videospielmarkt anders. Spiele wurden mit festen Budgets entwickelt. Studios nahmen sich Zeit, um ein Produkt fertigzustellen. Und wenn ein Spiel erfolgreich war, wurde das Geld in die Verbesserung der nächsten Projekte investiert. Doch in den letzten Jahren hat sich das Denken bei Pokémon und bei der Industrie im Allgemeinen sehr, sehr stark geändert. Es reicht inzwischen nicht mehr aus, profitabel zu sein. Es geht um eine konstante, permanente Wachstumserwartung. Das ist die Grundlage des heutigen Marktes. Und genau das ist das Problem. Pokémon steht unter dem Zwang, fortlaufend zu wachsen und Profite zu steigern. Das bedeutet nicht, dass es niemanden mehr bei Game Freak gibt, der noch Leidenschaft für Pokémon hat, wie es oft in Fankreisen behauptet wird. Nein, es bedeutet etwas viel, viel Grundsätzlicheres. Es bedeutet, dass die grundsätzlichen strukturellen Zwänge eines profitgetriebenen Marktes dafür sorgen, dass diese Leidenschaft im Entwicklungsprozess oft einfach nicht mehr das Hauptziel des Produktes ist. Das Konzept, was dieses Problem ganz gut beschreibt, nenne ich mal das Laufband der Produktion. Im ersten Schritt wird ein Franchise erfolgreich und baut eine loyale Fanbase auf. Investoren und Firmenbosse sehen im zweiten Schritt das Potenzial, noch mehr Geld rauszuholen. Im dritten Schritt werden die Produktionszyklen kürzer und die Produktionskosten werden dann entsprechend auch reduziert. Dadurch leidet im vierten Schritt die Qualität, weil der Fokus nicht mehr darauf liegt, die bestmögliche Qualität zu schaffen, sondern nur noch darauf, es möglichst effizient und profitabel herzustellen. Im fünften Schritt bemerkt die treue Fanbase den Qualitätsverlust, aber viele kaufen es trotzdem aus eben der langjährigen Nostalgie oder eben Mangel an Alternativen. Dadurch, dass im ersten Schritt durch Nostalgie und Qualität Emotionen an die Marke und an das Produkt gebunden werden, besteht dann der sechste Schritt nur noch daraus, dass die Firma die sinkende Qualität mit der Nachfrage rechtfertigt, weil die Leute es ja sowieso kaufen. Und das ist exakt das, was wir bei Pokémon sehen. Und es ist nicht nur auf Pokémon allein beschränkt. Das ist kein Pokémon-hauseigenes Problem. Dasselbe sehen wir in der Filmindustrie, in anderen Videospielen, ganz generell in der Videospielbranche. Wenn Profit das einzige Ziel ist, wird die Qualität unausweichlich irgendwann zur Nebensache. Und an dieser Stelle könnte man doch eigentlich die Episode beenden, oder? Also, wir haben doch ausreichend herausgearbeitet, was das Problem ist. Es ist die Profitgier der Unternehmen, der Investoren etc., oder? Moment, ich spreche ja die ganze Zeit davon, dass es eben nicht nur Pokémon betrifft. Es auch andere Videospielreihen betrifft, Videospielbranchen betrifft, Medienbranchen betrifft. Es scheint ja, wenn man das so betrachtet, fast so, als ob irgendwie irgendwo irgendwelche Strukturen existieren, die sehr, sehr stark begünstigen, dass ab irgendeinem Level eines Franchise die radikale Profitorientiertheit sehr, sehr stark begünstigt wird. Dass es sich fast anfühlt, als ob das unausweichlich wäre. Oder um die Fragen nochmal zurückzuholen zu Pokémon und zu unserem eigentlichen Thema. Liegt das Problem an Game Freak? Liegt es an Nintendo? Oder liegt es an etwas viel Größerem? Wenn wir mal ehrlich sind, Pokémon und das, was mit den Pokémon-Spielen qualitativ passiert oder eben nicht passiert, ist nur ein Symptom einer viel größeren Entwicklung. Das, was wir hier sehen bei Pokémon, ist keine Ausnahme. Es ist eine zwangsläufige Notwendigkeit innerhalb eines kapitalistischen Systems. Es wird oft behauptet, der Kapitalismus basiert ganz einfach darauf, Gewinne zu erzielen. Aber diese Perspektive ist sehr, sehr stark vereinfacht und sehr, sehr stark verkürzt. Worauf der Kapitalismus tatsächlich basiert, ist das System des unendlichen Wachstums. Es reicht nicht aus, dass eine große Firma Geld verdient. Sie muss jedes Jahr mehr Geld verdienen als im Jahr zuvor. Warum? Weil Aktienkurse steigen müssen, weil Investoren höhere Rendite erwarten, weil der gesamte Markt darauf basiert, dass Kapital ständig expandiert. Und das bedeutet, dass große Unternehmen, ganz egal in welcher Branche, irgendwann an einen Punkt kommen, an dem es nicht mehr darum geht, das beste Produkt, sondern das profitabelste Produkt zu machen. Und Pokémon als größtes Multimedia-Franchise der Welt ist hier das perfekte Beispiel dafür. Niemand bei Game Freak hat sich hingesetzt und gesagt, lass uns ein schlechtes Spiel voller Bugs und Glitches machen. Stattdessen wurden die wirtschaftlichen Bedingungen um sie herum so geformt, dass Qualität automatisch zur Nebensache wird. Es ist keine bewusste Entscheidung, sondern eine Notwendigkeit aufgrund von strukturellem Zwang. Sobald ein Konzern in diese Wachstumsspirale gerät, gibt es kein Zurück mehr. Und dieser Mechanismus betrifft nicht nur Pokémon. Wie gesagt, er betrifft Marvel-Filme, Netflix-Serien, Mode, Technik, soziale Netzwerke und so viel mehr. Es gibt faktisch keinen Punkt, ab dem ein Unternehmen sagen kann, so, wir haben jetzt genug Geld verdient.
Und ich bin langsam selbst genervt, Breath of the Wild ständig zu erwähnen. Aber ja, das war halt ein Launch-Spiel und es wirkt wie eine ganze Konsolengeneration voraus. Und trotzdem möchten da einige super Schlaue noch ankommen und sowas sagen wie, naja, Zelda ruckelt ja auch ständig. Und es stimmt halt einfach nicht.
Um die Qualität der Pokémon-Spiele zu kritisieren, wird oft das Argument rausgeholt, es ist das größte Multimedia-Franchise der Welt. Und an sich ist dieses Argument auch richtig. Was das Argument aber komplett ignoriert, ist, was es genau bedeutet, das größte Multimedia-Franchise der Welt zu sein. Oft werden dann auf Ebene der Videospieltechnik Vergleiche rangeholt mit Legend of Zelda. Dabei wird aber vergessen, wie viel kleiner das Franchise Legend of Zelda ist. Pokémon steht derzeit mit 98 Milliarden US-Dollar an der Spitze der erfolgreichsten Multimedia-Franchise. In dieser Liste wird The Legend of Zelda als Franchise gar nicht erwähnt. Wenn man großzügig den Gesamtumsatz des Legend of Zelda-Franchise einschätzen würde, würde es mutmaßlich bei 10,5 bis 12,5 Milliarden US-Dollar liegen. Damit würde es in einer mutmaßlichen Gesamtauflistung mit den anderen Franchise irgendwo bei Platz 28, 29, 32, irgendwo so in dieser Größenordnung liegen. Irgendwo bei Street Fighter, Star Trek und den Peanuts. Pokémon steckt strukturell so viel tiefer in dieser Wirtschaftsspirale als The Legend of Zelda und definiert sich in seiner Marktmacht, in seiner Dominanz als größtes Multimedia-Franchise der Welt sehr, sehr viel breiter als The Legend of Zelda, welches im Umkehrschluss den Hauptfokus auf Videospiele legt. Der Vergleich, oh, beide Spiele laufen auf der Nintendo Switch und das eine ist so viel besser als das andere, ist eine Bewertung, die sehr, sehr nah am Endverbraucher dran ist, jedoch ignoriert sie alle grundsätzlichen systemischen Gegebenheiten.
The number one fantasy franchise of all time is Ash Ketchum all. Ash Ketchum is the fantasy protagonist who's responsible for the most revenue.
Ein häufiger Denkfehler ist es zu glauben, dass der Kapitalismus entgleist sei, dass er in den letzten Jahrzehnten kaputt gegangen ist und dass früher alles besser war. Aber das stimmt nicht. Der Kapitalismus funktioniert aktuell genauso, wie er funktionieren soll. Das System war schon immer darauf angelegt. Der einzige Unterschied ist, dass wir heute an einem Punkt angekommen sind, in dem die negativen Konsequenzen dieses Systems nicht mehr versteckt werden können. Die Konzerne versuchen nicht einmal mehr den Schein zu wahren, dass es um die Qualität gehen würde, weil sie es nicht müssen. Die Mechanismen sind so etabliert, dass ein Pokémon-Spiel mit massiven technischen Problemen trotzdem 10 Millionen Mal verkauft wird. Also warum sollte sich hier im System des Kapitalismus etwas ändern? Alles funktioniert genauso, wie es das System will. Und das bringt uns zu einer sehr wichtigen Erkenntnis. Das Problem ist nicht, dass Game Freak faul oder unfähig ist. Das Problem liegt nicht primär daran, dass Nintendo plötzlich gierig geworden ist. Das wirkliche Problem ist, dass das Wirtschaftssystem, in dem dieses Multimedia-Franchise agiert, keine alternative Handlung zulässt. Die Bugs, die Glitches, die schlechte Grafik in den Pokémon-Spielen ist kein Fehler in der Wirtschaft. Es ist das System der Wirtschaft. Und Vergleiche mit anderen Spielen ohne die Berücksichtigung der Positionierung des Franchise, der Marke, der zugehörigen Unternehmen, ist durch strukturelle systemische Unterschiede automatisch ein Äpfel-Birnen-Vergleich. Ein Äpfel-Birnen-Vergleich, der allein auf einer technischen Ebene durchaus fundiert ist, wenn es darum geht, technische Möglichkeiten einer Konsole auszuloten, aber auf einer systemischen, realistischen Perspektive nichts weiteres ist als ein Äpfel-Birnen-Vergleich. Ein Vergleich von Dingen, die eigentlich systemisch nicht miteinander verglichen werden können. Ein systemisch passender Vergleich zwischen zwei Videospielen auf der Nintendo Switch ist durchaus möglich und könnte beispielsweise, keine Ahnung, Pokémon Karmesin und Purpur mit der Switch-Variante von Disney Dreamlight Valley sein.
I bought it on the Nintendo Switch and oh boy was I not prepared for what I was going to experience. This game is just performance issue galore on the Nintendo Switch.
Nun klingt das alles sehr, sehr negativ und da stellt sich automatisch die Frage, gibt es hier irgendwie eine Lösung? Gibt es eine Lösung auf Besserung, zumindest eine Hoffnung auf Besserung? Und hier kommt sehr oft der Punkt, an dem Leute sagen, ja, ich verstehe, ne, das System, ne, der Kapitalismus an sich, der ist darauf getrimmt, nun mal so zu sein, wie er ist und eben ganz automatisch, ganz zwangsläufig aus diesen Strukturen zu bestehen. Was ist dazu die Alternative? Und das ist die alles entscheidende Frage. Wenn der Kapitalismus als System darauf ausgelegt ist, dass die Qualität irgendwann zwangsläufig dem Profit weichen muss, wie könnte ein System aussehen, in dem das nicht passiert? Was wäre, wenn Pokémon-Spiele nicht nach maximalem Gewinn entwickelt würden, sondern nach maximaler Qualität? Was wäre, wenn Studios ihre Spiele nicht für die maximale Gewinnoptimierung machen müssten, sondern für die Community an sich? Das klingt erstmal total utopisch, aber es gibt bereits Beispiele. Indie-Games. Auch Indie-Spiele sind zwangsläufig, da sie sich in diesem System bewegen, den Gegebenheiten des Systems unterworfen. Aber hier kann man sehr gut erkennen, wie befreiend es ist, die kreative, inhaltliche, qualitative Vision auch in der aktuellen Zeit zu priorisieren. Spiele wie Hollow Knight, Undertale oder Hades wurden eben nicht unter den Regeln des AAA-Markts entwickelt und sind eben genau deswegen so herausragend. Und eben genau an diesem Nadelöhr kann und sollte man The Legend of Zelda hervorheben. Tears of the Kingdom wurde einige Male verschoben, es wurde deutlich kommuniziert, dass man wirklich einen Fokus auf die Qualität des Spiels setzen wollte. Und diese Freiheiten konnte man sich rausnehmen, eben weil man systemisch nicht in einer Liga spielt mit dem größten Multimedia-Franchise der Welt.
Konnichiwa, Zelda no Densetsu, Series-Producer no Aonuma desu. Zelda no Densetsu, Breath of the Wild.
Und natürlich gibt es auch noch weitere positive Beispiele innerhalb von AAA-Games. Aber gerade hier lässt sich die Tendenz deutlich erkennen, dass gerade bei großen Titeln, großen Publishern und großen Franchise eine Tears of the Kingdom-Situation eher die Ausnahme ist und mehr Ausnahme wird.
Man, how? I haven't even started the game. How did I already get a crash?
Warcraft 3 Reforged ist ein wenig wie seine Hauptfigur Prinz Arthas.
Vielleicht ist es ja einfach Firmenphilosophie, Spiele zu entwickeln, die wie Low-Budget PS3-Games aussehen.
CD Projekt sieht sich durchaus schweren Vorwürfen gegenüber.
Story, Mechanics, Mission Design, Stability, Character Design.
Schlampig programmiert, überteuert, spielerisch banal.
Auch hier wurde über einen längeren Zeitraum kurz vor Ende der Entwicklung mit 6-Tage-Wochen gecrunched.
Es fing alles so vielversprechend an.
Und das hat dazu geführt, dass wir über einen Zeitraum von ungefähr, es waren glaube ich am Ende so 7 Monate, zum Teil 12 bis 14 Stunden am Tag, 6 Tage, manchmal 7 Tage die Woche gearbeitet haben.
Und dann endete es doch alles in Wut und Tränen.
Und auf Pokémon bezogen ist die große Frage, wird es den Spielen der Hauptreihe irgendwann besser gehen? Und hier gibt es 2 Möglichkeiten, von denen eine tatsächlich tendenziell schon absehbar ist. Möglichkeit 1 ist, Pokémon läuft irgendwann total gegen die Wand. Wenn wir Fans uns irgendwann abwenden und die Verkaufszahlen rabiat einbrechen, könnte es zu einem wirklichen Kurswechsel kommen. Aber seien wir ehrlich, das ist wirklich unwahrscheinlich. Dafür ist die Gesamtmarke Pokémon einfach insgesamt zu profitabel. Und im Fall von Pokémon ist es eben nicht nur die Facette, ja, die Leute kaufen die Spiele sowieso. Selbst falls Pokémon irgendwann den maximal unrealistischen Schritt geht und die Hauptreihe komplett einstampft, drucken sie mit allem anderen immer noch so lächerlich viel Geld. Pokémon hängt keineswegs an den Videospielen der Hauptreihe. Neue Pokémon-Designs könnte man auch aus anderen Ecken herzaubern. Aber nun zu Möglichkeit 2. Externe Studios übernehmen das Ruder. Natürlich sind die Spiele Strahlende Diamant und Leuchtende Perle sehr polarisierende Pokémon-Spiele, aber strukturell stehen sie deutlich für einen Kurs, und zwar die Offenheit, auch Pokémon-Hauptspiele fernab von Game Freak als Hauptentwicklerstudio zu veröffentlichen. Und wenn man ein bisschen nach links und rechts schaut, Pokémon Home als von Ilka entwickeltes Spiel, das frisch angekündigte Pokémon Champions, was ein Teil der Hauptreihe ist und möglicherweise das neue VGC-Spiel wird, ist zumindest zu erkennen, dass das Pokémon-Franchise diesen ganzen qualitativen Spagat eher über die Möglichkeit 2 abwickeln möchte. Doch auch langfristig wird diese Möglichkeit, wird auch dieser Weg, den die Pokémon Company einschlägt, unausweichlich auf dasselbe Endresultat hinauslaufen. Ganz egal, welche Pläne man schmiedet, dieses qualitative Debakel mit den Spielen der Hauptreihe irgendwie zu lösen, wird man nie drum herum kommen, dass man das größte Multimedia-Franchise der Welt ist. Das größte Multimedia-Franchise der Welt in einem System, das einem strukturell aufzwingt, Gewinnoptimierung über alles andere zu priorisieren. Wenn Qualität dauerhaft Priorität haben soll, dann braucht es Strukturen, die das ermöglichen. Und das bedeutet unausweichlich, dass wir als die Wurzel dieses Problems das Grundkonzept unseres Wirtschaftssystems begreifen müssen. Aber ist das nicht viel zu groß? Was soll ich denn, ich als Person, die hier diesen Podcast hört, was soll ich denn daraus mitnehmen? Was kann ich denn tun? Der erste und wichtigste Schritt ist, sich dessen bewusst zu sein, was hier strukturell passiert. Dass es eine sehr, sehr plumpe, methodische Fehlannahme ist, einfach mit dem Finger auf Game Freak zu zeigen, zu sagen, Game Freak sei faul, sondern sich aktiv dieses strukturelle Geflecht unseres wirtschaftlichen Systems vor Augen zu halten. Und im Zuge dessen, dass man sich ein Bewusstsein darüber schafft, was hier passiert, ist es essentiell wichtig, empathisch miteinander innerhalb der Community umzugehen. Nur weil ein Pokémon-Spiel qualitativ nicht auf dem höchsten Stand ist, heißt das nicht, dass man mit diesem Spiel nicht Spaß haben kann und dass das Spiel kein essentieller Bestandteil sein kann von Eskapismus. Ob ein Pokémon-Spiel gut ist oder ob ein Pokémon-Spiel schlecht ist, hängt in der subjektiven Bewertung an so vielen einzelnen individuellen Faktoren. Und diese subjektive Bewertung sollte man respektieren und nicht wie eine Dampfwalze über den empfundenen Spaß eines anderen rüberrollen. Seinem Gegenüber einen Anspruch auf Qualität abzusprechen, nur weil die Person trotz der technischen Fehler Spaß mit einem Spiel hat, ist lächerlich, grotesk und realitätsfern. Umgekehrt ist es genauso wichtig, berechtigte Kritik an einem Produkt vernünftig zu diskutieren. Und Aufrufe zum Boykott schlechter Spiele nicht direkt mit verblendetem Hass abzutun. Der qualitative Zustand der Pokémon-Hauptspiele ist keine Einbildung, sondern eine klare Folge der Produktionslogik im modernen Kapitalismus. Und das wird sich niemals ändern, solange der Markt selbst keine Anreize setzt, wieder mehr in Qualität zu investieren. Der Kapitalismus belohnt nicht das beste Produkt. Er belohnt das profitabelste Produkt. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit mir zusammen abgetaucht seid. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. Es ist ein sehr, sehr spezielles Thema. Ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, das anschaulich zu erklären und vor allem an Beispielen konkret entlang zu führen. Sehr, sehr markant, das Pokémon-Beispiel liegt ja auf dem Tisch, darum geht es ja auch. Aber ja, ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen. Ist diesmal ein etwas anderes Thema bei Meowth genau abgetaucht. Die nächsten Episoden werden sich wieder mit In-Universe-Geschichten befassen. Aber ja, falls ihr Fragen habt für Meowth genau abgetaucht, die ich euch in diesem Format hier beantworten soll, schreibt sie an abgetaucht@meowthgenau.de. Ich verabschiede mich. Entweder hören wir uns drüben beim regulären Meowth genau Podcast, drüben bei Meowth genau Noise Gate oder hier im Carpador U-Boot. Gehabt euch wohl und bis dann!